24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Nils Mertens ist zu Gast im Podcast 24/7. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich.
Nils, ich muss mal mit einer Frage anfangen. Das ist eine Klärungsfrage, weil ich habe unterschiedliche Angaben zu deinem Alter gelesen. Manche behaupten, du seist 47, andere 48, andere 46. Was stimmt denn so roundabout?
Also ich werde Samstag 48 Jahre alt.
Ja, da gratulieren wir nicht vorweg, aber ja, haben wir diese entscheidende Frage.
Ja.
Du arbeitest bei uns im Kinderzentrum. Ja. Kinderzentrum Bethel auf der K1. Mhm. Das ist Kinderintensivpflege. Mhm. Wie lange machst du das schon?
Ich bin dieses Jahr im April 26 Jahre im Unternehmen.
26 Jahre in Bethel, also letztes Jahr sogenanntes Kronkreuzjubiläum.
Ja. 5 Tage extra Urlaub.
Das ist eine lange Zeit mit vielen Veränderungen. Ja. Ja. Kinderzentrum letztes Jahr neu eingeweiht im schönen neuen Gebäude. Aber mal so anzufangen, wenn wir uns jetzt bei einem Geburtstagsparty treffen würden und wir würden uns kennenlernen und ich würde fragen, was machst du eigentlich? Was erzählst du mir? Was über deinen Job?
Ich würde sagen, ich bin Fachkinderkrankenpfleger und da lege ich großen Wert drauf auf erstens Fach- und Kinderkrankenpfleger, weil ich habe ja noch die Ausbildung von 1998 bis 2001 gemacht.
Ja, weil das mit den Kindern sowas völlig anderes ist als mit Erwachsenen?
Ja, wie? Also alleine schon die Krankenbeobachtung ist eine völlig andere. Also wir haben im ersten Lehrjahr quasi nur Krankenbeobachtung rauf und runter. Es sind auch ganz andere Pflegeberichte, wenn du die liest von Erwachsenen und von Kindern, dann ist das ein himmelweiter Unterschied, was man so schreibt. Also wie genau und detailliert das dann teilweise ist.
Natürlich kann ich mir was unter Krankenbeobachtung vorstellen, aber das nochmal genauer zu verstehen heißt, weil Kinder ja wahrscheinlich nicht so über das reden, was sie haben oder manchmal vielleicht schon, aber kleinere Kinder es ja auch nicht so können. Oder was meint Krankenbeobachtung so konkret?
Ja, zum einen das. Also Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Das sagt sehr viel aus. Also wenn ich sehe, das Kind hat die und die Hautfarbe oder schreit viel und also schreien ist ja eins, es kann ja, und da gibt es ja auch verschiedene Facetten, wie schreit das Kind. Dann hat man bei den Kindern ja immer noch, und das ist ja auch sehr entscheidend, die Eltern dazu. Mhm. Die Eltern kennen ihr Kind am allerbesten. Und wenn eine Mutter sagt, mein Kind hat Schmerzen, dann ist das in der Regel so.
Also das ist ja überhaupt ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Der gilt ja für das gesamte Krankenhaus, aber bei euch im Bereich der Kinderklinik am Besonderen, dass wir Patientinnen und Patienten immer in einem System haben und dann im Familiensystem. Also die nehmt ihr ja häufig auch mit auf oder sind mit dabei.
Jedes Elternteil darf mit, also jedes Kind darf ein Elternteil 24/7 dabei haben.
Ja. Und jetzt ist ja Kinderkrankenhaus auch etwas, wo man schon ahnt, dass das gar nicht immer leicht ist, obwohl das auch, das kann ja auch ich sagen, in meinen kurzen Erfahrungen dort auch immer eine sehr schöne Arbeit ist mit den Kleinen und den Jungen und Patienten. Aber wie erlebst du das über die vielen Jahre?
Das mit den Eltern, die jetzt immer dabei sein dürfen, das war, als ich angefangen habe, nicht so. Also zum einen weiß ich noch, wie meine Mutter mir erzählte, ich habe 76 auch hier in der damals noch alten Kinderklinik gelegen. Da durfte meine Mutter nur vom Balkon gucken. Mhm. Mein Vater hat hier die jetzt alte Kinderklinik gebaut. Also der hat den Statiker gemacht und war hier auch immer vor Ort. Und in dieser Klinik, wo ich dann angefangen habe zu lernen, durften auf der K1 damals auch die Eltern nicht schlafen. Mhm. Nachts mussten sie nach Hause, tagsüber waren die natürlich herzlich willkommen. Na klar, je kränker das Kind oder ich sag mal in so einer finalen Phase, natürlich waren die Eltern dabei. Aber wir hatten Besuchszeiten, also mittags gab es eine Ruhezeit, wo keiner am Bett war von den Eltern. Und ich glaube ab 20 Uhr bis morgens 8, meine ich, wäre das gewesen, waren, ich sag mal nicht Eltern nicht willkommen, aber es gab halt die Ruhezeiten, wo schon geguckt wurde, dass sie eingehalten werden. Mhm. Und davon sind wir heute ja, jedes Elternteil ist herzlich willkommen. Und es ist uns wichtig, dass die Eltern da sind.
Bewahrheitet sich das für dich auch im Alltag, dass Angehörige da eine wichtige Ressource sind? Das ist ja ein gängiges, also so eine gängige Annahme und ist ja auch eine richtig. Ja. Aber es ist ja die Frage, wie sich es im Alltag für euch
also
bewahrheitet.
Also genau aus diesem Grund, den ich eben schon erwähnt habe, Eltern kennen ihre Kinder am allerbesten.
Ja.
Und Eltern haben den besten Zugang zu ihren Kindern und können diese dann auch ja häufig viel besser beruhigen, was dann natürlich nach sich zieht, weniger Schmerzmittel unter Umständen. Und das ist ja durchaus schon ein großer Vorteil. Ne?
Und ihr seid ja als Pflege eben auch über gewisse Zeiten, manchmal über längere Zeiten Bezugspersonen. Kinderintensivpflege heißt ja vor allem, dass ihr auch manchmal lange Wegstrecken mitgeht. Ist das so oder ist?
Ja, die Aufenthaltsdauer, die, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Wochen, klar haben wir auch mal Kinder, die Wochen und Monate da sind. Das ist aber nicht der Regelfall. Und wenn, gut, wenn sie dann so lange da sind, da können auch die Eltern häufig ja nicht Wochen und Monate daneben sitzen, weil es ist ja meist nicht nur ein Kind im Haushalt, sondern mehrere, und dann muss geguckt werden. Und wir bemühen uns natürlich, möglichst nah an dem Kind zu sein. Und es wird auch schon geguckt, dass man die nicht jeden Tag eine wechselnde Pflegekraft hat, sondern wenn man so einen Arbeitsturn hat von, ich weiß nicht, 12 Tagen, dann versorgt man in diesen Tagen auch ungefähr die gleichen Patienten. Dass man dann auch, ja, man kennt das Kind dann, man weiß dann auch, oh, hier aber jetzt Obacht, ne, hier ist was nicht in Ordnung. Das Kind kennt einen, das vereinfacht dann ja auch viel.
Ja, das erzählt ja nochmal viel über die Kompetenz der Beziehung, die ihr auch mitbringt, weil oder mitbringen müsst ein Stück, weil Erwachsene da ja in einem anderen Vernunftsapparat unterwegs sind, wenn sie im Krankenhaus sind, weil, wie du sagst, Kinder sind nicht kleine Erwachsene, sondern das ist ja was anderes, wenn Mama oder Papa dann jetzt gerade mal nicht da sein können, weil sie sich um jemanden anders kümmern müssen zu Hause vielleicht. Also da ist ja, das ist ja ein enormes Spektrum, was ihr da auch abbildet. War vor 26 Jahren wahrscheinlich inklusive Ausbildung dann 29 irgendwas?
Nee, 26
Jahre mit Ausbildung.
Von 98
bis war das für dich schon immer klar, Fachkinderkrankenpflege? Oder was hat dich dahin gebracht?
Ein Zufall. Also ich habe Abitur gemacht und wollte dann eigentlich, also ich wusste nicht so richtig, was ich machen wollte, habe gedacht, ich studiere, und meine Eltern haben aber gesagt, kennen mich ja auch gut, du machst auf jeden Fall, bewirbst du dich auch um einen Ausbildungsplatz.
Yeah.
Und dann habe ich gedacht, was machst du denn da jetzt? Und eine Freundin von mir, die mit mir Abi gemacht hat, hat gesagt, ich bewerbe mich als Kinderkrankenschwester in Bethel. Und dann habe ich gedacht, also medizinisch, das interessiert dich, das könntest du auch machen. Habe eine Bewerbung weggeschickt, und wir sprechen davon 98, da hat man noch nicht so leicht einen Ausbildungsplatz gekriegt wie heute. Eine Bewerbung habe ich hier hingeschickt. Dann bin ich zum Vorstellungsgespräch gegangen, hatte mich nicht groß vorbereitet, war authentisch, wie ich das immer bin. Es waren sehr viele Bewerber, bin ich ausgewählt worden. Und meine Eltern hätten, wenn ich nicht schon 3 Jahre beim Bäcker jeden Samstag um 4 Uhr gestanden hätte und gearbeitet hätte als Dazuverdienst, auch gesagt, boah, der Schichtdienst mit Nachtdienst und so, ist das was für dich? Haben sie so nicht gesagt. Haben gesagt, nee, das schaffst du schon.
Das heißt jetzt aber, es gab gar keine konkreten anderen Berufswünsche oder Vorstellungen, sondern du bist dem gefolgt und hast gesagt, ah, Mensch, das ist eine Idee, da hast du das zu. Und das hat sich als gut erwiesen.
Offenbar. Das war wie viele Dinge ein Bauchgefühl. Ja. Und ich mache sehr viel. Mit dem Bauch. Und das hat sich als, ich mache das immer noch gerne tatsächlich.
Ja, also gibt es sowas wie Highlights, die du benennen kannst aus deiner Arbeit, wo du sagst, Mensch, da wird es mir immer wieder deutlich, eine tolle Weiber?
Also ich mache seit 2006, betreue ich Kinder mit PEG-Sonden für die Kinderklinik.
Und kannst du das ein bisschen näher ausführen, PEG-Sonden?
Ja, also ich mache, das sind Sonden, die in den Magen gelegt werden, direkt vom Bauch aus, also vom Bauch aus, das machen wir in der Endoskopie. Das sind ja meist schwerst mehrfach behinderte Kinder, aber auch zum Beispiel Mukoviszidose-Kinder, die einfach ihre Kalorien nicht schaffen und dann noch was dazu sondiert werden müssen, was sie selber nicht reinkriegen über den Tag. Ja, das mache ich seit 2006 und habe mittlerweile eine eigene Sondensprechstunde, wo ich da jeden Mittwoch Patienten betreue, die sich bei mir Termine machen. Es geht auch um Wundversorgung. Ich bin auch Wundexperte. Ja, und das ist mein Steckenpferd quasi. Also das mache ich richtig gerne und da kenne ich mich auch richtig gut aus.
Also das heißt ja, neben der Fachkinderkrankenpflege hast du in viele Zusatzfortbildungen gemacht. Das heißt, es ist nicht einfach nur dabei gewesen, sondern du hast dich weiterqualifiziert in den vielen Jahren.
Nicht viele. Also ich habe von 2006 bis 2008 meine Intensivfachweiterbildung gemacht und habe dann noch, ich weiß gar nicht wann das war, meinen Wundexperten gemacht, weil ich gemerkt habe, dass sehr viele Sonden, die ich betreue, sich auch, bildet sich eine Wunde und ich möchte einfach mehr Know-how.
Ja.
Daraufhin habe ich nochmal den Wundexperten gemacht. Eine Wunde an der PEG-Sonde ist immer was Besonderes, weil da ja immer Flüssigkeit austritt durch den Bauch. Also es ist keine normale, wie sich eine Wunde sonst verhält, sondern wir haben immer ein feuchtes Milieu und ich wollte einfach ein bisschen was an der Hand haben.
Ja.
Und vieles ist Erfahrungswissen, womit ich hantiere, weil ich es einfach schon so lange mache. Ich habe ja auch eine Broschüre entwickelt oder selbst geschrieben im Rahmen meiner Fachweiterbildung, so ein Leitfaden für Eltern. Ich esse anders, Leben mit der PEG, ist ja gerade neu aufgelegt. da kriege ich durchaus Anfragen aus ganz Deutschland. Was sollen wir machen?
Ja, ich finde das nochmal spannend für das Berufsbild, weil ich jetzt von außen so denken würde, ja, also Fachkrankenpflege, jetzt Kinder oder Erwachsen und dann arbeitest du in deinem Bereich, aber es ist ja nochmal, zeigt ja nochmal die Vielfalt dessen, wo man sich dann auch spezialisieren kann über die Jahre, wo man auch ein bisschen seine Leidenschaft entwickeln kann und was es da auch für Möglichkeiten gibt, sich so entfalten. Jetzt mal, wenn ich es mal etwas polarisiere im Gegensatz zu dem Bild, wo man sagt, Pflege, das ist Schichtdienst, das ist viel Knüppeln und viel Arbeiten. Also das ist es auch und das ist sicher auch eine, das hat auch seine kritischen Seiten. Aber ich finde, an dem Beispiel wird gerade klar, was das für ein vielfältiger, ja, schöner Beruf ist,
den ich da. Also ich bin ja letztes Jahr krankheitsmäßig ein bisschen ausgefallen und ich habe mich am ersten Arbeitstag tatsächlich nach 8 Wochen sehr gefreut, wieder hinzukommen. Ja. Wieder hierher zu kommen. Mir macht der Schichtdienst auch nichts aus. Gut, ich mache keine Nachtdienste mehr. Das war noch nie meins. Mhm. Aber früh, spät. Wochenende, Feiertage, finde ich nicht so dramatisch.
Ja, schön. Jetzt gibt es ja in deiner Biografie eine Besonderheit, das vielleicht darf man das so sagen, denn wir sind uns vor etwas knapp einem Jahr, glaube ich, habe nochmal zurückgerechnet, mal dienstlich begegnet. Mhm. Der Fall dabei ist jetzt gar nicht so wichtig, aber wir sind uns begegnet und wir haben uns vorgestellt und du hast mir gesagt, du heißt Nadine. Ja. Noch einem Jahr, noch nicht ganz ein Jahr. Jetzt unterhalte ich mich mit Nils. Wie kommt es dazu?
Ja, ich bin ein Transmann. Das weiß ich schon, seitdem ich 4 bin. Ich weiß noch genau, wann ich das erste Mal gedacht habe. Mhm. Aber ich bin natürlich ohne meine Kindheit.
Wie kann man das mit 4 denken, wenn ich fragen darf? Also wie geht das? Also
mit 4.
Was hast du gedacht?
Wir haben Vater, Mutter, Kind gespielt mit unseren Nachbarskindern. Und ich war sehr bestrebt, der Vater zu sein, weil ich mir sicher war, bist du eher in dieser Rolle zu Hause. Mhm. Mir war natürlich auch damals schon klar, also weil ja, ich kannte das ja gar nicht, Transmenschen. Das habe ich ja... Das gab's ja nicht mehr. Ich bin da ohne aufgewachsen. Nee. Das aus den 70ern halt. Ne? Mhm. Mir war immer klar, du hättest da gerne so einen Pimmel, den hättest du gerne, aber du hast den ja nicht. Und das ist auch so. Und ich wusste ja auch, das wächst nicht, aber ich hätte das immer gerne gehabt.
Mhm. Hat aber noch ein paar Jahre gedauert.
Ja, also in der Kindheit war mir das ja klar. Ja. Und in der Pubertät fängst du dann an, weil das nicht anders geht. Mhm. Das musst du dann verdrängen. Das geht dann ganz nach hinten. Mhm. Und das habe ich auch sehr erfolgreich geschafft bis vor 2 Jahren. Mhm. Also das hat sich dann durch Kraniosakraltherapie seinen Weg gesucht.
Hilf mir da mal ein bisschen auf die Sprünge, was sich dahinter verbirgt, hinter dem Stichwort.
Ja, das ist ja so eine alternative Therapie. Und ich hätte dir vor 3 Jahren auch einen Vogel noch gezeigt zur Kraniosakraltherapie, weil der Therapeut fasst dich nicht groß an. Der berührt dich ganz leicht. Ich merke aber richtig, wie Wellen durch meinen Körper ziehen und wie sich was tut. Ich bin auch manchmal richtig wie in so einer Trance, als würde sowas über mich rüberfließen. Das hört sich sehr abgedreht an, aber ich liebe das. Also mittlerweile, ich kann da auch
nicht mehr ohne. Aber um das zu verstehen, das heißt, du bist irgendwann vor 2-3 Jahren an den Punkt gekommen, wo es für dich Symptome gab, Dinge, dass du sagst, du brauchst jetzt eine Therapie oder was?
Wir hatten einen schlimmen Krankheitsfall in der Familie, den aber habe ich verarbeitet. Ich bin ja leidenschaftlicher Läufer, indem ich gesagt habe, okay, jetzt läufst du, um das zu verarbeiten, deinen ersten Hermann.
Ah ja.
Und auf diesen Weg zur Vorbereitung bin ich über eine Kollegin zur Kraniosakraltherapie gekommen, zur Vorbereitung für den Hermann und bin dabei geblieben. Ich habe das weitergemacht. Mhm. Und dann hat sich, das löst ja Blockaden. Mhm. Und dann haben sich diese Blockaden nach und nach gelöst. Das hat 1 Jahr gedauert.
Mhm. Und ein Ergebnis dann war diese Erkenntnis.
Und nach einem Jahr war ich so weit zu sagen, okay, ich lasse mich ändern. Ich gehe jetzt diesen Weg.
Ja, aber das ist ja spannend, weil also es war jetzt gar nicht so für dich die ganze Zeit im Vordergrund im Bewusstsein. Ich bin da in meiner Geschlechtsidentität unterwegs, sondern das hat sich eher ganz in den Hintergrund gelöst und das durch dieses Ereignis.
Also das ist, glaube ich, Opfer von sexuellem Missbrauch, die machen das ja ähnlich. Oder unser Kopf kann das einfach. Ja. Wenn er was nicht erträgt, um das Leben zu schaffen, dann tut er das ganz hinten, macht einen Deckel drauf und...
Ja.
Gerührt da nicht dran. Und da wäre jetzt noch nicht dran gerührt, wenn ich nicht Kranio gemacht hätte.
Und es hat sich seinen Weg gesucht durch diese Therapie, aber es war nicht, also das war von dir gar nicht geplant, verstehe ich so richtig, sondern es ist vorgekommen und würdest du sagen, es hat dann trotzdem auch so sollen sein?
Ja, da glaube ich ganz fest. Ja. Also ich glaube nicht an Zufälle.
Ja. Und dann bist du ja den Weg aber sehr zügig und sehr radikal gegangen, ne?
Ja.
Und sehr konsequent, würde ich mal sagen.
Also ich habe das so schnell geschafft, wie das noch keiner vor mir geschafft hat.
Das heißt, mit einer sogenannten, das habe ich irgendwo gelesen, einer sogenannten All-in-OP. Ja. Das klingt wie so ein All-Inclusive-Paket.
Ja. Aber so ist es auch, alles ja. auf einmal.
Ja. Und du siehst ja strahlend vor mir, das heißt, du fühlst dich auch rundum wohl damit und es ja. ist für dich ein guter Weg in dem letzten etwas knappen Jahr geworden.
Ja, also das war natürlich nicht sofort gut, aber also ich kann jetzt seit 3 Monaten sagen, ich bin das erste Mal in mir zu Hause. Mhm. Und das ist was Besonderes.
Mhm. Ja.
Das wünsche ich jedem.
Ja, und was sehr Berührendes, merkt man ja. Ja. Wenn ich das fragen darf, lebst du in einer Partnerschaft eigentlich? Oder ich habe von einem Kind gelesen?
Ich zwei.
Ja. Zwei, ja.
Eins habe ich selber gekriegt. Mhm. Und diese Erfahrung hätte ich natürlich nicht gemacht, wenn ich mich vorher hätte angleichen lassen.
Und mit der Transition gehst du ja aber sehr auch in einer gewissen Öffentlichkeit um. Du machst das auf Insta, auf deinem Kanal. Du hast dich auch, habe ich gesehen, vom Tagesspiegel begleiten lassen und hast das dokumentieren lassen. Das ist auch sichtbar. Ist das etwas, wo du eher so reingestolpert bist? Hat sich das so ergeben oder war das ein sehr bewusster Schritt?
Nee, also das war kein bewusster Schritt von mir. Also ich bin angerufen worden von der Frau meines Operateurs, ob ich mich begleiten lassen würde vom Tagesspiegel. Und habe sofort zugesagt und habe erst, als ich aufgelegt habe, gedacht, boah, na, jetzt hast du gar nicht an die Kinder gedacht, das zieht ja so sehr viel nach sich. Und jetzt sind ja die Videos auf YouTube gerade raus und die sind x-mal natürlich schon geklickt. Mhm. Und ich habe da so ein bisschen auch mit, vorher mit Sorge drauf geguckt. Und jetzt, da sie draußen sind, erfüllt es mich mit Freude. Ich hatte letzte Woche beispielsweise 3 Beratungs- und Coaching-Sitzungen mit Transmenschen, denen ich so helfen konnte. Und da habe ich gedacht, ja, also ich kriege jetzt auch eine Gänsehaut. Dafür hast du das gemacht. Mhm. Die sind mir so dankbar. Auch die, also jemand, der das durchgemacht hat, der ist natürlich der beste Coach, ne? Und dafür mache ich das.
Ja, also ich bin deshalb auch so selbst jetzt ergriffen ein Stück in dem Punkt, weil es ja, das steckt ja schon im Wort der Identität. Mhm. Und ich mich jetzt frage, ist es sozusagen, würdest du es als eine völlig neue Identität beschreiben? Weil du bist ja doch und würdest du sagen, bist ein ganz anderer Mensch, aber du bist ja trotzdem auch der du schon auch seit 48 Jahren irgendwie bist.
Ja, also ich würde es mal so sagen. Ich nehme natürlich jetzt seit 1,5 Jahren Testosteron und ich habe in den ersten Wochen schon gemerkt, dass man ganz anders denkt, wenn man Testosteron nimmt. Mhm. Also das verändert schon was, aber meine Werte und mein Charakter, der ist natürlich doch sehr geblieben, wie er ist. Mhm. Aber ich kann viel zielorientierter mich bewegen in der Welt. Also das ist, ich kann auch Sachen dann einfach mal gedanklich liegen lassen und nach vorne weitergehen, wenn ich irgendwas emotional Anstrengendes habe. Das kann ich liegen lassen und durch das Testosteron kann ich mich auf was vorne fokussieren und dann steuere ich da auch hin. Und ich weiß noch, mit Östrogen ist das nicht der Fall. Dann macht man so die Schleifen. Man läuft Schleifen und denkt im Kreis, im Kreis, im Kreis, im Kreis. Das machst du als Mann nicht. Als Mann denkst du geradeaus.
Ich habe das in einem Interview gelesen, dass du schon anfängst, männlicher zu denken und so weiter. Ja. Und da bin ich über die Frage gestolpert, weil das ja in dieser gesamten Diversitätsdebatte und non-binär und so weiter eher die so dieses Thema gibt. Gibt's das überhaupt so typisch männlich, weiblich? Aber irgendwie gibt's das, oder?
Ja, und wir Transmänner oder also viele Transmänner, also je männlicher, desto besser. Ne? Mhm. Ist für mich auch so. Ich warte halt sehr dringend drauf, dass mal endlich der Bart jetzt wachsen
wird. Ach Mensch, ich kann dir sagen, wie lässt sich dich rasieren.
Ja, und das ist aber genauso, wie ich mich jeden Morgen freue, eine Unterhose auszusuchen, würde es mich sehr freuen, mich jeden Morgen schön rasieren zu können. Ja. Das ist einfach, ich habe das 46 Jahre nicht gehabt. Also das ist genauso, wie ich 7
durch
Kilo,
die Hormone gute Chancen, dass das noch kommt.
Das kommt auch. Ich sehe es, also ich machst immer weg und mein Vater hat auch einen sehr guten Bart. Man kommt immer sehr nach seinem Vater mit diesem.
Genau. Du hast ja schon, das ist ja durchgeklungen, deine Eltern, die dich in der Berufswahl sehr supportet haben oder signalisiert haben, das und das klingt ja nach einer liebevollen Beziehung. Und jetzt habe ich mich zugleich gefragt, wenn man so einen Weg durchmacht, wie sage ich es meiner Familie? Kommt man auf die nächste Familienfeier und ist ein Mann oder wie macht man das?
Also ich habe das natürlich meinen Eltern, habe ich natürlich sehr gut vorbereitet. Mhm. Und mein Plan war natürlich auch, ich sag's erstmal meiner Mutter. Mhm. Und das habe ich auch so gemacht. Und da die ja auch ihr Kind kennt, also war das jetzt, was heißt kein Novum, aber sie konnte sich in mich reinversetzen. Ja. Ich hatte ihr auch meinen emotionalen Lebenslauf, den musste ich ja sowieso für meinen Psychologen schreiben, mitgegeben, dass sie den lesen kann. Das ist ein großer Vertrauensbeweis. Und sie hat es dann, als ich weg war, sie hatte meinen Vater zum Einkaufen geschickt, meinem Vater gesagt und Es kam von beiden die Resonanz, du bleibst aber trotzdem unser Kind. Und natürlich war dann nicht alles gut. Und die hatten auch ihren schweren Weg damit. Mhm, ja. Und können nicht alles verstehen, warum ich das jetzt mache. Und die große Sorge natürlich immer, was tust du den Kindern, gerade meiner Tochter, die ich gekriegt habe, ja damit an. Für die Kinder ist es gar nicht so, ist überhaupt kein Thema. Die haben sich noch nie vertan. Die sagen immer, Nils, Mama Nils, du bist der Beste.
Wie alt ist deine Tochter?
14.
14, ja.
Und mein Sohn ist 11. Und die sagen, Mama Nils, du bist der Beste. Zwei Pronomen in einem Satz. Wie selbstverständlich. Ja. Es ist kein Problem. Die sind auch noch nicht angeeckt irgendwo. Ich habe ja auch noch nicht so viel Negatives erfahren. Ja. Und das ist schön für meine Eltern zu sehen. Dadurch können sie es besser mitgehen. Und die sind weiter an meiner Seite.
Ja.
Und ich habe ja nächsten Samstag Geburtstag und es war letztes Jahr ein anstrengendes Jahr für die, für mich auch. Ja. Auf die Frage, was wünscht ihr dir, habe ich gesagt, Zeit, ich möchte mit euch essen gehen. Und ich glaube, das ist auch für meine Eltern, nicht nur für mich ein Geschenk, sondern auch für meine Eltern.
Ja, also es klingt, das wünsche ich dir sehr, dass das gut gelingen kann, weil es klingt schon auch nach dem großen Turbo, den du da im letzten Jahr hingelegt hast.
Das bin ich aber.
Jetzt gar nicht im Sinne von jetzt ist irgendwie Erschöpfung, sondern so ein jetzt ist mal Zeit durchzuatmen und das Ganze auch mal zu realisieren, was da eigentlich geschehen ist. Mm. Und wir sind uns ja einig von, ist ja keine Kleinigkeit, sondern es ist ein Wahnsinnsschritt. Mm. Ja.
Und man muss da auch reinwachsen.
Ja, jetzt ist mir nochmal so nachgegangen, der Gedanke, so eine Veränderung von Nadine zu Nils in so einem Jahr ja sehr kompakt. Das macht ja was mit dem Umfeld. Wir haben über Familie gesprochen, aber wie erlebst du das in Bezug auf deinen Arbeitgeber? Jetzt so ein evangelisches Krankenhaus auch. Das Thema Diversity ist ja eins, was die Gesellschaft immer mehr bewegt und immer mehr auch ins Gespräch kommt.
Ich hatte natürlich erst einen kleinen Kreis meiner Kollegen in meinen... da hatte ich mich geoutet und die mit einbezogen, bevor ich das dann im Team gesagt habe. Und ich habe das auch erst kurz vor meiner OP gesagt. Bin aber also von meinen Leitungen wirklich toll mitgenommen worden. Die waren auch sehr, also denen hatte ich das schon sehr zeitig gesagt und die haben das auch, haben sich bedankt, dass ich so ehrlich bin. Ich habe zum Beispiel während ich im Krankenhaus lag, in den 2 Wochen noch ein Namensschild gekriegt mit dem neuen Namen. Also das fand ich, da habe ich mich richtig drüber gefreut.
Schön, das sind ja so wichtige kleine Zeichen.
So, das sind so Kleinigkeiten, genauso wie der Schlüssel für die Herrenumkleide.
Ah, ja.
Das war ja genau in der Umzugszeit, also als die Kinderklinik hier in das neue Gebäude gewechselt ist. Das war alles fertig, das war alles vorbereitet. Und der Tagesspiegel hat mich ja nun auch die ganze Zeit begleitet, auch nach der OP. Und ich hatte dann eine Anfrage, die wollten gerne auch Arbeitssequenzen natürlich filmen. Da hatte ich eine Anfrage hier an die Medienabteilung gemacht und da kriegte ich sofort eine Antwort. Es ist überhaupt gar kein Problem. Also ich hatte nie das Gefühl, dass das EVKB in irgendeiner Form da was gegen hat. Da wird sicherlich Leute geben, aber wenn ich auf Insta was poste, wo ich das EVKB quasi verlinke, dann reposten die das sofort. Mhm. Und das muss ich sagen, das ist schon sehr tolerant, weil das Thema Diversity, das ist ja so aktuell wie nie. Mhm. Und wer das nicht mitgeht, also wer Vielfalt nicht mitgeht heutzutage, der wird abgeschnitten sein irgendwann. Also wir müssen alle unsere Schubladen aufmachen und dieses das Leben und das mitgeht.
Ja, und ich denke, also was ja deutlich ist, wir haben die Diversity, die Vielfalt ja sowieso da. Wir müssen sie ja gar nicht neu erfinden, sondern sie ist in der Mitarbeiterschaft da, wo klar ist, Diversity ist ja nicht nur die Frage nach Geschlechtsidentität, sondern nach eigener Biografie, Geschichte, internationaler Familiengeschichte, Alter etc. und so weiter und so fort.
Ja, und all diese Dinge, also das ist ja auch, wenn ich jeden Menschen begucke, jeder hat ja irgendetwas. Und jeder findet aber auch, also ich habe ja auch, ich bezeichne das ja auch immer liebevoll als meinen kleinen Strukturfehler im Kopf. Ich finde aber für gewisse Wege mit Sicherheit ganz andere Lösungen, als du die finden würdest. Mhm. Genauso ist das, wenn ich dann jemand mit einer Gehbehinderung habe, der würde an manchen Stellen ganz andere Lösungsansätze finden. Und das ist ja die Stärke von Diversity. Und wenn ich diese ganzen Menschen im Unternehmen vereine und sie sehe und die Stärken nutze, dann bin ich als Unternehmen ganz vorne. Mhm. Und das muss man sich bewusst machen.
Mhm. Angeklungen ist ja, dass du, das ist jetzt zwischen den Zeilen angeklungen, dass du ja selbst in dem Thema auch beratend unterwegs bist.
Ja.
Und du hast auf deiner Homepage die schöne Frage gestellt, was kann man von Bienen über Diversity, Kommunikation und Veränderung lernen? Warum von Bienen und was kann ich von denen lernen?
Ich bin ja selber Imker und also in der auf diesem Weg der Transition haben die Bienen mich wahnsinns runtergeholt. Also da muss man ja sehr ruhig rangehen und die erden mich. Und so ein Bienenvolk ist ja eine große Gemeinschaft. Und da gibt's eine Königin und es ist nicht so wie bei Biene Maya, wie alle meinen, die Königin regiert das Volk, sondern die Königin legt nur Eier. Mhm. Und die vielen kleinen Bienen durch ihren Zusammenhalt und jede Biene kann was anderes zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt besonders gut und darf dann diese Tätigkeit auch ausführen. Und so funktioniert das. Wenn jeder das tut, was er am besten kann, dann funktioniert das große Ganze. Mhm. Das finde ich so beeindruckend.
Ja, das ist ja auch ein schönes Bild eigentlich für die gemeinsame Arbeit im Krankenhaus, nicht nur für die Pflege, sondern für die unterschiedlichen Berufsgruppen, die da miteinander hantieren.
Ja, alleine schon, wenn ich jetzt so da können wir auch bei der einer Berufsgruppe bleiben, wenn wir jetzt nur die Pflege nehmen. Wenn wir da alle mal so ein bisschen einen Schritt zurücktreten und gucken, wo die Stärke des Einzelnen ist. Ja, der eine kann vielleicht nicht gut laufen, der nächste macht nicht so gerne Nachtdienste, dafür kann er aber dann das, das oder das gerne. Der eine organisiert wahnsinnig gut. Ja, wenn wir da so ein bisschen gucken und auf die Stärken gucken und uns daraus das Beste raussuchen, ich glaube, dann würde das große Ganze viel besser funktionieren, als wenn man immer mit dem Finger zeigt, der kann nicht gut laufen, den kann ich da nicht einsetzen, der kann aber vielleicht was anderes ganz gut, wenn ich den ein bisschen umverteile. Ja. Ich glaube, da hätten wir alle was von.
Bei den Bienen wollte ich eigentlich noch wissen, da sind ja sozusagen von den Bienen sehr ins Theoretische gekommen, aber ich finde das immer sehr spannend, weil das ja sozusagen ein Thema ist. Also was ist, gibt es da sozusagen, wie viele Völker betreibst du sozusagen?
Ich habe aktuell 8.
Was für Sorten machst du sozusagen? Nee, da gibt es ja so Philosophien oder so?
Also meine Bienen sind ja nicht so fleißig, wie man meint, sondern die sind auch gemütlich und die tragen natürlich die Tracht ein, die am nächsten wächst. Und dieses Jahr war das im Frühjahr Raps, der ist dann sehr hell. Und jetzt habe ich gerade die Sommertracht letzte Woche abgeschleudert. Da ist viel Linde drin. Habe ich schon, glaube ich, weil man schmeckt das ein bisschen raus. Linde ist, da ist immer so eine leichte Minznote drin. Habe ich 60 Kilo Lindenhuhn. Mhm. Also wird noch anderes mit drin sein, aber ein Großteil ist Linde. Yeah. Deswegen mache ich auch Blütenhonig und keinen reinen Sortenhonig, weil ich kann nicht sicher sagen, was drin ist. Mhm.
Nun arbeitest du hier ja im Kinderzentrum seit vielen Jahren und in so einer Zeit kommt man ja vielleicht auch mal neben allen Veränderungen, die wir schon besprochen haben, dazu zu überlegen, sich beruflich zu verändern. Warum bist du immer noch im Kinderzentrum Bethel?
Also ich habe ja tatsächlich 2004, weil ich wollte ja nach dem Abi eigentlich was studieren, habe ich 2 Semester studiert und habe das dann aber auch ziemlich flugs abgebrochen.
Was hast du studiert?
Umweltwissenschaften.
Man musste schon kurz überlegen, was war das nochmal?
Ja, ist das schon lange jetzt her. Aber dieses Sitzen und dieses Theoriegepauke ist überhaupt nicht meine Welt. Ich brauche es praktisch. Ja. Also ich muss was mit den Händen machen. Ich brauche sehr viel Kontakt zu Menschen, ja, das gibt mir was, ne? Also ich brauche diese Interaktion mit Menschen. Das finde ich so spannend und
hat dich immer wieder hier in diesem auch in diesem Arbeitsumfeld gehalten.
Also ich fand auch in meiner Fachweiterbildung habe ich auch andere Häuser gesehen durchaus. Mhm. Fand ich auch toll mehr. Ich bin überall gut zurechtgekommen. Ich fand das auch alles spannend. Aber letztlich hat's mich hier auf der K1 jetzt die ganze Zeit gehalten und ich glaube oder fürchte, das wird auch so bleiben. Und da gibt's ja auch etliche Kollegen, die ebenso lange da sind und das spricht ja schon für ein gutes Team, ne?
Nils Mertens, ich habe den Eindruck, wir waren schon gut im Gespräch und die Zeit verfliegt. Wir hätten uns wahrscheinlich noch ganz viel zu erzählen, aber für jetzt machen wir einen Punkt. Ganz herzlichen Dank, dass du da gewesen bist, erzählt hast aus deinem Leben und deinem Beruf. Vielen Dank.
Das war 24/7, der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.